Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 115 vom 6. November 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und mit mir zusammen erodiert darin der Julian. Hallo Julian.
Ja, moin, es erodiert so langsam vor sich hin. Ne?
So ganz langsam. Und ich bin der Mr. Dean 19706, der Christoph. Jetzt haben wir uns vorgestellt, Julian, und wie die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon am Titel erkennen können, es wird heute mal wieder um Bodenerosion gehen. Ein wichtiges Thema, was natürlich häufiger schon auch hier einen Platz gefunden hat bei uns, einfach, weil es einfach wirklich wichtig ist. Du wirst das noch ausführen, warum es wichtig ist und wie sich das dann auch in der praktischen Anwendung verhält. Aber erstmal will ich dich fragen, Julian, ich habe jetzt aus deinem Munde ganz oft schon das Wort Semesterstart gehört. Das Semester hat also bei dir auch wieder angefangen. Wie ist da so deine Gefühlslage?
Ach, eigentlich ganz gut. Also wir haben jetzt schon alle gesagt, also ohne jetzt zu schleimen, dass die Erstis vor allem sehr, sehr gut drauf waren dieses Semester. Das ist immer so eine Tüte Buntes, wo du nie genau weißt, was du kriegst. Ne? Aber da haben wir jetzt sehr, sehr gut eigentlich an Erstis nochmal eine neue Lage bekommen an Studis. Alle noch sehr motiviert, das ist das Schöne im ersten Semester. Ne? Gerade so zu Beginn gehen noch alle überall hin. Wir reden uns im Dezember nochmal wieder, wenn dann so die Mensa lockt und so, ne, und die Klausuren noch weit weg sind. Aber normalerweise, nee, ist ein ganz guter Semesterstart dann eigentlich immer. Es ist natürlich immer eine stressige Phase, viele Fragen, viele Unsicherheiten. Gerade bei den Erstis halt, aber ansonsten passt das eigentlich ganz gut. Und ich bin inzwischen auch froh, wieder Stimme zu haben. Wir haben uns ja mal am Wochenende kurz gehört. Direkt zum Semesterstart schön an der Grippe genascht. Jetzt so langsam geht's wieder. Das war das Einzige, was ein bisschen genervt hat. Aber ansonsten, eigentlich kann man nicht klagen.
Ich glaube, du klingst noch so ein bisschen smoky. Das finde ich ist eigentlich ganz charmant. Ich glaube, das klingt ganz gut. Aber ja, ich muss ja auch noch mal dazu sagen, also wir nehmen jetzt hier nach 19 Uhr auf und du hattest vorher noch eine Sprechstunde. Ne? Also das ist ja auch Einsatz, sage ich mal, für seine Studis, dass man so spät noch eine Sprechstunde anbietet, ja.
Ja, was gibt Schöneres, als am frühen Abend nochmal so zwei Stunden in Gist zu wälzen und so, ne? Aber das ist ja zumindest das Schöne. Eine der wenigen guten Sachen aus Corona raus ist eine gute digitale Infrastruktur. Ja. Dass man da mal so sagen kann, wir treffen uns so um kurz vor sechs, machen mal irgendwie noch Akkis auf, teilen den Bildschirm und fummeln mal so ein bisschen an Grafiken rum. Ne? Das ist eigentlich immer ganz angenehm.
Ah, also seht ihr, wenn ihr Bock habt, in Koblenz zu studieren, was war das, Biogeowissenschaften zum Beispiel, ne? Ja. Dann nichts wie hin da. Also wir kennen jetzt mindestens einen Dozenten, der da ganz motiviert ist und sich immer auf euch freut.
Ja, wobei das ist auch die anderen Fächer. Also ich weiß noch, als ich damals mal so sonntags in der Dissertation im Labor noch gehangen habe, was für ein Betrieb im Hause war, unglaublich. Also wie viele da auf den Flur hin und her gehuscht sind, war schon interessant zu sehen mal so.
Ja. Glaube ich, ja. Nee, super, Julian. Wir versuchen den Einstieg in diese Folge ein bisschen zu finden. Und weißt du, wo früher auch Betrieb war? In preußischen Vermessungsanstalten. Das war auch immer das waren betriebsame Einrichtungen. Und wir haben ja in der letzten Folge, habe ich mit Mareile über Bodenkarten gesprochen. Tatsächlich das erste Mal im Podcast, dass wir eigentlich uns Zeit genommen haben, um nur über Bodenkarten zu sprechen. Und Mareile hat erklärt, dass jetzt gerade eine aktualisierte Karte von Moorböden in Brandenburg erschienen ist, entsprechend publiziert, und dass sich da eben auch auf historische Daten gestützt wurde, unter anderem aus der Zeit der preußischen Landvermessung. Und unser Hörer Thomas aus Pirna ist da ganz hellhörig geworden. Der hat nämlich in den Dresdner neuesten Nachrichten vom 29. Oktober 2024 einen Artikel gefunden mit dem Titel Die endlose Suche, in dem auch nochmal geschrieben steht, dass man, also es geht um Endlagersuche, ne, für Atommüll entsprechend, dass man auch bei dieser Endlagersuche sozusagen die Fachleute sich auf historische Kartierungen verlassen. Ne? Und da geht es dann zwar um Bohrungen, ne, das sind dann keine per se Bodenuntersuchungen, wie wir es jetzt besprochen haben, ne? Aber auch da verlässt man sich auf historisches Kartenwerk. Ne? Und das finde ich ziemlich beeindruckend, wie das auch nachwirkt und wie man dann mit längst vergangenen Datensätzen, die noch irgendwo auch analog ja noch vorhanden sind, das ist ja mitunter dann auch auf Schriftrollen festgehalten und eben kartografiert, ne, heute noch was machen kann. Ja, was sind deine Gedanken dazu, Julian?
Ja, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten. Also wir nutzen die tatsächlich auch ganz gerne in der Lehre oder auch in der Forschung. Wenn man das Glück hat und die Preußen unterwegs waren im Untersuchungsgebiet, kann man sich eigentlich sicher sein. Heutzutage über Open Data kriegt man das relativ problemlos auch in GIS eingebaut, dass man zumindest so eine preußische Uraufnahme mal hat, wenn man richtig Glück hat. Das ist bei uns zum Beispiel der Fall. Die Franzosen waren vielleicht davor schon da. Die Tranchot-Karte ist da so der Standard. Die ist noch ein bisschen älter, so Anfang 19. Jahrhundert. Und die kann man tatsächlich für eine Vielzahl von Fragestellungen nutzen. Also Boden, Endlager, hast du ja gesagt. Wir hatten so auch mal ein Seminar für eine Fließgewässerrenaturierung. Na, dass man einfach mal guckt, wie sah das Fließgewässer zum Beispiel früher aus? Wo gab es Aubereiche, Flussschlingen, die begradigt wurden später? Also da ist es durchaus sehr, sehr spannend, mal reinzugucken und zu sehen, wie sah die Landschaft einfach an sich aus.
Ja, und es ist ohnehin mit steigendem Alter, das betrifft uns auch irgendwann, interessiert man sich immer mehr für Geschichte. Das hatten Marelle und ich, glaube ich, auch angesprochen. Und auch da lohnt dann natürlich nochmal ein Blick in die Karten. Es ist einfach toll. Also vielen Dank an unseren Hörer Thomas, der das nochmal erwähnt hat an dieser Stelle. Und jetzt würde ich vorschlagen, Julian, starten wir aber ins Thema der heutigen Woche. Germany's Next Erosion Model. Ein, wie immer, muss ich sagen, von dir sehr gut ausgewählter Titel, der zum Schmunzeln Anlass gibt. Und ich bin jetzt gespannt, was du mir hier mitgebracht hast. Ich habe mir sagen lassen, es wird auch ein bisschen interaktiv heute.
Ja, ja. Ja, im Grunde, unser Paper der Woche ist jetzt auch nicht auch nur ein Platzhalter für Tausende, die man im Grunde wirklich tatsächlich nehmen könnte, für Arbeiten zur Erosionsmodellierung in Deutschland. Und da gibt's halt unterschiedliche Ansätze, die wir uns heute auch mal ein Stück weit erarbeiten werden und angucken werden. Ich denke auch, wir haben jetzt im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass wir ein bisschen noch den Service-Podcast wieder auskehren, dass wir auch was mitgeben, was man sich selber angucken, vielleicht auch runterladen kann. Und ich habe mir einfach mal so als Platzhalter ein Paper rausgesucht, was damals Trademark, also so am Ende meines Studiums, so relativer Standard war und immer wieder quer empfohlen wurde, wenn man sich mal angucken will, wie steht's denn um Bodenerosion in Deutschland. Und das Paper, was wir jetzt so als einfachen Aufhänger haben, da werden wir uns, wie gesagt, gar nicht mal so im Detail mit beschäftigen heute, weil es so um das große, um das Metathema drumherum geht, ist also eine Meta-Analyse, die 2009 gemacht wurde von Auerswald, Fiener und Diekau, die sich angeguckt haben. Wir ziehen möglichst viele Studien zur wasserbedingten Erosion in Deutschland zusammen und versuchen da mal eine gewisse Standardisierung reinzubringen. Also um mal wirklich Grundwerte zu bekommen, wie sieht's denn aus mit Sheet- und Rill-Erosion, wie es im Titel ist, also flächenhafter und Rillenerosion in Gesamtdeutschland. Und dementsprechend haben die also insgesamt Datensätze aggregiert aus 27 Studien und konnten damit virtuell, wobei das natürlich auch immer ein Mund voll ist, wenn man sowas zusammensteckt, so 1076 Plottjahre, wie sie es genannt haben, zusammenfassen. Also sprich, dass wir im Grunde aggregiert in diesen 27 Studiengebieten zusammengenommen, addiert, knapp ein Jahrtausend gemessen haben. Natürlich das meiste parallel, das muss man ganz klar sagen. Aber virtuell sind wir zumindest unter der guten Ausgangslage, dass wir also relativ lange Messreihen dort haben. Und wenn man so landläufig sich fragt, okay, wie kann ich denn Erosion modellieren? Dann ist immer erstmal die Grundfrage, wieso denn überhaupt modellieren? Wir können es doch messen. Also messen ist immer besser. So Feldgenauigkeit wollen wir. Problem ist halt, Erosion wirklich verlässlich zu messen, ist schwierig, weil gerade bei flächenhaften Abträgen, das macht nicht sehr viel aus. Man kann das machen. Dann typischerweise die Low-Budget-Variante sind Bodennägel. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. So also große Nägel mit einer Unterlegscheibe einfach drumherum.
Aha.
Du schreibst dir auf den Nagel quasi Millimeterskalierung zum Beispiel, schlägst den in deinen Plot irgendwie ein und dann gehst du mal nach einem Jahr gucken und schaust dir an, ob diese Unterlegscheibe weiter runtergerutscht ist am Nagel.
Ja.
Das ist total Low-Tech-Ansatz, aber du kriegst ungefähr eine Idee, ja, wie viel Millimeter fehlen mir denn?
Ja.
Das ist leider die Größenordnung, mit der wir da sprechen. Also selbst hohe Abtragsraten um die 20, 30 Tonnen pro Hektar pro Jahr, die machen auf einem Acker, wenn es flächenhaft ist, ein paar Millimeter aus. Das ist auch immer der Grund, weswegen man sich am Anfang fragt oder als Studie dann fragt, so, merken die das denn nicht, wenn das ganze Zeug verloren geht? Man muss sagen, nö. Also wenn man da alle paar Naslang mal drüber pflügt, die paar Millimeter, wenn das nicht eine riesen Rille mir irgendwann mal zieht oder gar ein Galli, das merkst du tatsächlich nicht.
Ne?
Klar, hat Konsequenzen, aber so richtig augenfällig ist es erstmal nicht.
Was anderes ist vielleicht bei Starkregenereignissen, oder? Wenn es da so
Das ist nämlich auch der Punkt.
Ja.
Na, weswegen es sehr schwierig ist zu messen, weil wenn wir was sehen oder wenn wir mal so richtig Abtragsraten sehen wollen, Na, da musst du halt schon warten, dass mit viel Glück in deinem Untersuchungsgebiet so ein lokaler Starkregen runtergeht.
Ja.
Das ist selten, ne? Und normalerweise beim konvektiven Ereignis wie im Gewitter auch noch räumlich begrenzt. Und ich möchte nicht wissen, wie viele wirklich Messende da mal irgendwann auf ihrem Feld standen, Wettervorhersage gesehen haben, es soll richtig knallen, standen auf ihrem Acker, wollten schön live was messen und die Gewitterzelle zieht am Horizont 2 Kilometer entfernt vorbei. Also den Frust will man sich dann halt nicht vorstellen, ne?
Ja.
Der dann teilweise dann da irgendwie entsteht. Deswegen so der zweite Schritt halt meistens Simulation ist. Das heißt, du bastelst dir dann Starkregenereignis selber. Da können wir uns mal bei gegebener Zeit in einer gesonderten Runde drüber unterhalten. Das war ja auch Teil meiner Diss zum Beispiel, Starkregen zu simulieren. Einfach, weil man nicht warten will, sondern den selber baut. Aber da gibt's halt super viele Fallstricke drin, damit das auch realistisch irgendwie ist. Also das ist auch nicht mal eben einfach und ganz bestimmt nicht einfach auf großen Flächen. Dann bist du halt wirklich auf ganz kleinen Plots und guckst dir Prozesse tatsächlich eher an und nicht wirkliche Abtragsraten. Und zu sagen, von meiner kleinen Anlage auf einen ganzen Landstrich zu extrapolieren, ist natürlich auch extrem wackelig. Also das sollte man einfach nicht tun. Also so allgemeingültige Aussagen treffen. Ja, und deshalb haben wir dieses dritte Standbein. Wir können ja modellieren. Das heißt, wir können halt ganz viele Messungen von ganz vielen Leuten zusammenfassen und gießen das in eine Modellarchitektur. Und da hatten wir uns ja auch im Vorgespräch drüber unterhalten. Jeder, der irgendwie mal in der Bodenkunde was zur Erosionsmodellierung lernt, kriegt irgendwann meistens so den Richter Bodenerosion von Kopf geknallt oder den Morgan Bodenerosion. Das sind so die beiden Standarddinger. Und da wird man immer erstmal damit geknechtet, dass es heißt, es gibt unterschiedliche Architekturen von Modellen. Und wenn man es ganz vereinfachen will, in der Anwendung tatsächlich hauptsächlich 2, entweder empirisch oder prozessbasiert. Das sind so die beiden großen Schulen, wenn man in die Anwendung tatsächlich reingeht. Konzeptionell hatten wir auch besprochen, gibt's auch noch, dass man so Frameworks sich konzeptionell drumherum baut. Aber wenn ich halt Abtragsraten modellieren will, also zumindest halbwegs realistische, kann ich das entweder empirisch oder prozessorientiert machen. Und das Paper, was wir jetzt vorliegen haben, das hat sich im Grunde das Mutterschiff der empirischen Formeln genommen, nämlich die ASL, beziehungsweise im Deutschen die ABAC, auch reingegossen in eine DIN, das ist die 19708 als DIN. Das ist im Grunde so das standardempirische Erosionsmodell. Das wird man oder kriegt man sehr häufig auch in Lehrveranstaltungen gelehrt, weil es erstmal super einfach klingt und super unkompliziert und verspricht sehr gute Ergebnisse bei sehr niedrigschwelligem Dateneinsatz. Und man kann jetzt auch wieder so ein bisschen zurückrechnen, wie lange mein Studium her ist, weil zum Glück weiß ich noch, wie die Fachschaft Geografie das uns damals in der Grundvorlesung beigebracht hat. Der Lehrsatz, der stimmt heute nicht mehr, weil das Personal sich geändert hat. Aber damals hat man uns das tatsächlich beigebracht mit Roland Koch liebt seine christliche Partei. Das war so der Lehrspruch. Der hat sich mir irgendwie wirklich hart eingeprägt. Seitdem kennt man die entsprechenden Faktoren.
Ja.
Also RKLSCP.
Ja.
Das heißt, du hast im Grunde 6 Faktoren, die diese Gleichung eingehen. Und die musst du nur miteinander multiplizieren. Und dieses Modell verspricht dir, wenn du das miteinander multiplizierst, kriegst du ein Abtragspotenzial raus. Man fragt sich jetzt natürlich, also wofür steht das jetzt wirklich? Also das ist jetzt kein CDU-Modellierer oder so. Roland Koch hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Abkürzungen sind relativ sprechend. R steht für Regenerosivität, das heißt, wie erosiv ist mein Niederschlag. K ist die Kornerodierbarkeit, also wie erosionsfreudig ist mein Boden. L ist die Hanglänge. S von Slope ist die Hangneigung. C, Cropping, also Anbau, welche Nutzpflanze steht drauf. Und P sind etwaige Schutzmaßnahmen. Das heißt, geht der Landwirt zum Beispiel auf dem Acker hin und pflügt quer zum Hang zum Beispiel, um den Boden einfach ein bisschen zu schützen. Und so ein empirisches Modell funktioniert im Grunde so, dass auf Basis von ganz vielen Geländemessungen empirische Werte ermittelt werden. Die haben keinen wirklichen mathematischen Hintergrund, keinen wirklich physikalischen Hintergrund, sondern man misst zum Beispiel 500 Mal die Abtragsrate bei einer bestimmten Bodenart zum Beispiel und kommt irgendwann zu dem Schluss, damit das Ergebnis hinten stimmt, kriegt jetzt, was weiß ich, die Bodenart mittelsandiger Ton einen Zahlwert von 0,21 oder so. Damit das Ergebnis, wie gesagt, hinten stimmt. Das heißt, das ist eher so ein Top-Down-Ansatz. Wir gehen also vom Ergebnis aus und rechnen das rückwärts, damit es irgendwie passt. Wenn man das nur ein paar Mal macht, ist das natürlich brutal wackelig. Aber die ASL, also die Universal Soil Loss Equation, wie sie offiziell heißt, damals von Wischmeier und Smith entwickelt. Schön für Leute, die lispeln. Das ist mal ganz gemeiner Stolperer in den Vorlesungen, Wischmeier Smith sagen muss. Naja, aber auf jeden Fall, die haben halt brutal häufig gemessen und aggregiert. Das Ganze ist nochmal angepasst worden für Mitteleuropa, für Deutschland. In Deutschland kennt man es eben als ABAG, als allgemeine Bodenabtragsgleichung. Und die besteht heutzutage tatsächlich einfach aus Faktorentabellen. Das heißt, ich erhebe in meinem Gelände meinen Jahresniederschlag, kriege daraus dann die Erosivität, immer eine simple kleine Formel. Ich kriege einen Zahlwert für meine Kornerodierbarkeit. Wenn ich das vollständig mache, sind auch schon Gedanken drin wie Organikgehalt zum Beispiel, Grobbodenanteil, welche Bodenart, also ganz viele Faktoren, die da reingehen. Hanglänge, Hangneigung ist immer sehr wackelig, weil dummerweise Wischmeier und Smith einen Standardhang entwickelt haben und das im Fuß- und Prozentsystem. Das heißt, das ist nicht immer kompatibel mit unseren eher Grathangneigungen und metrischem System. Deshalb muss man da ein bisschen hin und her rechnen. Für die C-Faktoren gibt es eigene Werte. Das heißt, lange Tabellen, du baust das und das an in der und der Art und Weise. Dann kriegst du diesen Zahlwert zum Berechnen. Und auch für die Bodenschutzmaßnahmen gibt es einen Zahlwert. Und am Ende multiplizierst du 6 kleine Faktoren und kriegst eine Zahl raus. Und diese Zahl ist dann offiziell Tonnen pro Hektar pro Jahr Abtragspotenzial. Und um mal wieder zum Paper zurückzugehen, das haben die zum Beispiel gemacht. Die haben sich also für jede dieser 27 Studien angeguckt, welche Bodenarten waren in den Studien genannt, wie sah das Gelände da aus, wie war der Anbau. Ne? Also so diese ganzen Faktoren hat man rangezogen, hat die dann standardisiert für die ABAG und ist dann halt eben so auf die typischen Abtragsraten eben reingekommen. Das bedeutet, für einen Standardhang sind sie zum Beispiel hingegangen und haben als Zwischenergebnis, das sieht man auch schon direkt im Abstract, zum Beispiel gesagt, wenn ich gar nichts an Bodenschutz betreibe, keine Vegetation draufsteht, der nackte Boden ist und ich habe den Standardhang der ABAG, dann würden wir so 80 Tonnen pro Hektar pro Jahr verlieren. Das ist absurd viel. Also normalerweise spricht man schon ab 5 Tonnen pro Hektar pro Jahr, dass das richtig wehtut. 80 ist ein absurder Wert. Na, aber daran sehen wir auch, wir haben ja selten so Standardhänge 5 Grad geneigt und völlig nackig, das macht ein Landwirt sehr, sehr selten. Die mittlere Rate, die sie dabei eben rausgerechnet haben, ist anhand ihrer knapp 1000 Jahre 2,7 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Also wirklich ein Ding, wo wir in mittleren Abtragsraten liegen. Interessant ist aber, wenn wir uns das nochmal so ein bisschen genauer angucken, ich scroll jetzt mal durch, weil wir teilen zum ersten Mal jetzt auch live den Bildschirm, um mal ganz transparent zu sein,
ja.
Ist so nach dem ganzen Hin- und Hergerechnet, haben sie mal so eine kleine Tabelle gemacht, mit den schlimmsten Landnutzungen, die man im Grunde einer Fläche antun kann. Und neben natürlich es nackig zu lassen, war noch viel schlimmer. Nämlich mit knapp 154 Tonnen pro Hektar pro Jahr Hopfengärten.
Ja.
Einfach deshalb, weil beim Hopfen, der ist ja in großen Gestängen, also wenn man so in der A9 entlang fährt, Nürnberg und so, die Kante, da sieht man das immer richtig schön links und rechts von der Strecke, die hängen ja in richtig großen Gerüsten, 5-6 Meter teilweise hoch. Das heißt, der Interzeptionsniederschlag, also alles, was von den Blättern gefangen wird, sammelt sich auf dem Blatt und dann fallen halt immer richtig schön große Tropfen aus 5-6 Meter Höhe runter und mobilisieren ordentlich Material. Na, das ist so einer der großen Gründe, warum laut deren Metastudie Hopfen besonders wehtut. Und wohingegen zum Beispiel Wälder, die sehr selten betrachtet werden, das ist auch so ein dunkler Fleck in der ABAG, weil man eigentlich immer so sagt, ach Wald, da erodiert doch nichts. Die haben zum Beispiel eine mittlere Abtragsrate von gerade mal 0,01 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Dass man mal so einen Stretch sieht. Na, also da ist in einem tausender Faktor tatsächlich mehr Abtrag in anderen Landnutzungen gegeben.
Sprach er zum Hopfen und holte sich vor der Sendung erstmal nochmal ein schönes alkoholfreies Bier.
Ich sag mal so, wenn es keine Erosion gibt, dann ist mein Arbeitsplatz gefährdet.
Ja.
Das heißt, trinkt Bier und habt Arbeit.
Dann erodier mal schön, Julian, das sei dir gegönnt.
Ja. Also wie gesagt, das ist, sag ich mal, die Fingerübung, die sie jetzt in dieser Studie von 2009 gemacht haben. Und davon findet man wie Sand am Meer Studien, weil die ABAG halt einem erzählt, es ist so einfach. Du musst nur ein paar Werte ermitteln und quasi das Wissen der Giganten der Vorzeit, also wie viele Forschende haben dazu beigetragen, diese kleinen Kennwerte, diese empirischen Faktoren zu verfeinern. Und das geht bis heute noch so. Also wir haben jetzt bei der Literaturrecherche, haben wir noch was Interessantes auch noch mit drin. Ich versuche es auch mal gerade kurz auf den Bildschirm zu legen. Das Thünen-Institut zum Beispiel hat letztes Jahr vorgestellt, adaptierte C-Faktoren, speziell für Deutschland, weil natürlich so ein empirisches Modell immer auch gut kalibriert sein muss für den Raum. Ne? Also die Faktoren sehen in Deutschland anders aus als zum Beispiel in Amerika eventuell. Also wo wir andere Gültigkeitsbereiche auch haben und andere Abtragsraten sehen. Also es wird nach wie vor immer noch am offenen Herzen operiert und ständig noch Verfeinerungen der Formeln eben entwickelt. Ne? Also zum Beispiel C-Faktoren sind enorm wichtig, weil Landnutzung natürlich eines der veränderlichsten Dinge ist in meinem Konstrukt hier. Niederschlag, klar, durch den Klimawandel ändert sich da was, aber in längerfristigen Zyklen. Kornerodierbarkeit eigentlich auch relativ stabil mit dabei. Die Geländeoberfläche, wenn nicht Dramatisches passiert, eigentlich auch relativ stabil, aber Landnutzung, im Zweifel alle halbe Jahr was anderes da drauf auf dem Acker. Ja, das ist gerade deshalb so, der C-Faktor ist immer sehr, sehr spannend und noch hart umkämpft, was denn so die richtige Zahl ist für Mais, für Weizen und wie ich es bearbeite, ob mit Pflug oder ohne, ob es eine Zwischensaat gibt und was. Also das ist tatsächlich dann immer so ein Ding, was noch hart umkämpft ist. Ja, also da ist man tatsächlich noch dran, immer zu versuchen, das Modell nachzuverfeinern. Das auch deshalb, weil die ABAC eigentlich immer noch so der Goldstandard ist, wenn ich in die meisten Studien reingehe, wenn es darum geht, Abträge zu modellieren. Und so ehrlich muss man sein, die ABAC hat ein paar Schwächen. Weil es wäre ja zu schön, wenn es so einfach wäre, einfach nur in seinen Tabellenwerken nachzulesen und mit empirischen Messwerten die Welt erklären zu können. So schön funktioniert es halt leider nicht. Denn das ist ein Modell, was auch noch aus Zeiten kommt, wo zum Beispiel so ein Einsatz von geografischen Informationssystemen völlig illusorisch war. Also die ASL als Ursprungsmodell ist aus den 40ern raus. Also da haben wir, wenn wir Glück haben, waren wir kurz davor, die Lochkarten einzuführen. Ne? Also das stand da noch so am Horizont irgendwo. Man kann sich halt vorstellen, dass wir heutzutage sehr viel mehr Möglichkeiten haben, um das Ganze halt eben umzusetzen. Und ein Problem zum Beispiel, weil ihr könnt euch auch, jeder, der dazu Lust hat, beim BGR kann man sich die Karten runterladen, Erosionsgefährdung durch Wasser. Machen sie auch wunderschön in Postergröße. Auf jeder DBG-Tagung verteilen sie die Dinge auch immer. Sind super schön, hängt auch bei mir am Bürofenster. Hängt da noch so eine Karte noch mit rum und die ist auch auf Basis der ABAC entsprechend. Aber wenn man da reinguckt, wenn man es ganz, ganz plakativ sagt, weiß jeder dieser Pixel, der uns irgendwie sagt, 6 Tonnen Projekte pro Jahr, 5 Tonnen Projekte pro Jahr, weiß nichts von seinem Nachbarn normalerweise. Weil wir eigentlich pro Pixel, also pro aufgelösten Datensatz in der Karte, einfach nur sagen können, das ist das und das Abtragspotenzial. Aber die ABAC weiß nicht, dass die Dinger miteinander in Beziehung stehen, was ja eigentlich die Realität ist. Also insbesondere, wenn wir über fließendes Wasser reden, sollte uns eigentlich klar sein, dass unsere Hänge ja ein Kontinuum bilden. Das heißt, von Pixel zu Pixel, so im Erosionsraster, wird ja Material vielleicht weitergegeben. Oder, was die ABAC auch nicht kann, wo bleibt Material hängen? Also die ABAC kann mir nur eine Aussage darüber geben, was potenziell verloren geht. Ich weiß aber nicht, wo geht das Material hin? Also das ist nicht Teil des Modells, so blöd das klingt, zu sagen, wo bleibt das Material liegen. Ja. Ich kann im Grunde nur für jede Raumeinheit sagen, wie viel geht potenziell weg.
Und das ist ja eigentlich auch die Definition von Bodenerosion. Ne? Das ist ja die Verlagerung, also die räumliche Verlagerung von Bodenmaterial aufgrund von äußeren Einwirkungen, ne? Wenn man es mal so runterbricht, oder?
Genau.
Ja, und das heißt
und ja sowas, was wir ja typisch sehen, Pluvialbildung, ja. Ne? Durch landwirtschaftliche Nutzung. Vergiss es mit der ABAC. Wir können halt nur für den Acker sagen, da geht so und so viel verloren. Aber in der Grundauslage haben wir keine Möglichkeit zu sagen, räumlich einzugrenzen, wo bleibt's liegen. Gerät das in den Bach vielleicht, bleibt's vorher liegen, bildet ein Kolluvium oder ähnliches. Ganz schlecht machbar.
Ja.
Es gibt Studien, die machen wir nur mal der Vollständigkeit halber mit dazu, weil da sind wir dann knietief in GIS auch mit drin, die zum Beispiel jetzt erlauben, ein DGM, also ein Geländemodell oder ein Höhenmodell eben einzupflegen, und dann über 3-4 Umwege, über diesen LS-Faktor, so ein bisschen ein Kontinuum herzustellen. Also die Hanglänge, die Hangneigung, dass man sagt, okay, wir haben zumindest eine Korrespondenz zwischen benachbarten Zellen in meinem Erosionsraster. Aber selbst das ist halt eine Flickschusterei. Ne? Also da bringt man quasi einem Pferd das Rückwärtslaufen oder so bei, weil das Modell an sich hat's nicht so drauf. Aber es gibt ganz gute Ergebnisse mit dazu. Und das führt ja im Grunde zu dem, wo man sich fragt, ey, das muss doch heute besser gehen. Wir haben den Einsatz von wie viel Rechnerleistung, die es in den 40ern nicht gab, als die ASL entwickelt wurde. Und ja, wir sehen halt mit mehr Rechnerleistung und einfach mehr Kapazitäten, solche Modelle durchzurechnen, halt eine zunehmende Bedeutung von sogenannten physikalischen Erosionsmodellen. Da gibt's auch wie Sand am Meer unterschiedliche Varianten. Nur, wir haben jetzt mal so, glaube ich, diesen Testballon, den wir jetzt mal starten, dass wir auch parallel sehen, was passiert. Also es wird jetzt so dieses ganz komische Sozialexperiment. Wir erzählen euch, was wir sehen. Das ist natürlich genau nicht das Passende für ein Medium wie ein Podcast, aber ich denke, wir kriegen zumindest ein bisschen was dazu erzählt. Weil es tatsächlich, ich habe es einfach mal ausgesucht für unsere Folge, weil es halt kostenlos ist und man es runterladen kann und selber ein bisschen damit rumspielen kann. Es gibt tatsächlich physikalische Erosionsmodelle, die also all das können, was so ein empirisches Modell nicht kann. Denn sie basieren jetzt nicht auf irgendwelchen Pi mal Daumenwerten, wenn man es ganz böse sagt. Es sind sehr gute Pi mal Daumenwerte. Da wollen wir nicht das Licht unter den Scheffel stellen, aber es funktioniert halt nicht nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Dieses Modell, also die empirischen, weiß nicht, wie fließt Wasser, wie infiltriert Wasser, was für Partikel werden mitgenommen oder auch nicht. Da stecken halt einfach nur Erfahrungswerte drin. Und physikalische Modelle versuchen jetzt möglichst genau wirklich die Prozesse nachzustellen. Das heißt, gar nicht mit irgendwelchen Hilfszahlen zu arbeiten, sondern wirklich mit echten prozessualen Zusammenhängen zu arbeiten. Und wenn das gut funktioniert, erlaubt das eben auch dann zum Beispiel zu sagen, wo lagert sich Material an? Also diese Kehrseite der Erosion kann man entsprechend dann auch, wenn es gut läuft, sehr gut modellieren. Und ich kann sehr gut auch Szenarien bilden. Weil die ABAC, die funktioniert so, wie sie ist. Ich kann natürlich, sag ich mal, die Niederschlagserosivität ändern, indem ich sage, es regnet mehr oder intensiver im Sommer. Aber so richtige kontinuierliche Zeitreihen sind damit schwierig zu schreiben. Das wiederum könnte ein physikalisches Modell. Und das Ding, was ich mal mitgebracht habe, ist just erneuert worden. Also es war, ist so, als wäre der, wäre es wie für den Podcast gemacht gewesen, weil ich kannte es jetzt noch in der alten Variante von 2012. Und ja, kurz nachdem wir sogar das Thema, glaube ich, schon mal so festgeschnürt haben, müsste es sein, ist Ende September eine 2024er Version rausgekommen, des netten Modells WEPP, W-E-P-P, das Water Erosion Prediction Project, was in den USA entwickelt wurde von der USDA, also von der vom Landwirtschaftsministerium der Amis. Und die sind ja, man kann jetzt vieles Gutes oder Schlechtes über sie sagen, wo Steuergelder reinfließen, das wird möglichst halt frei verfügbar gemacht für die Steuerzahlende. Ne? Und dementsprechend auch solche Geschichten wie so Modellentwicklung oder so sind da relativ offen, runterladbar, Freeware-Basis, was es in dem Fall auch ist. Wir werden den Link auch in die Shownotes stellen. Und WEPP ist eigentlich eine ganz attraktive Geschichte, weil es so in diese Sparte reinfällt. Wir hatten das ja auch im Vorgespräch gesagt, so leicht zu erlernen, schwierig zu meistern. Was eigentlich ganz schön ist, weil da steckt super viel unter der Haube. Aber um mal so ein bisschen rumzuklicken und mal zu spielen und mal so die ersten Ideen zu bekommen, wie sich jetzt Landnutzung zum Beispiel auswirkt oder andere Hangformen oder andere Böden auswirken, ist es ein super niedrigschwelliges Ding, weil die Benutzeroberfläche, so ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus den Frühphasen Amiga-Computer, frühe PC-Computer, ein WYSIWYG-System ist. What you see is what you get.
Ja.
Also man klickt quasi in einer Grafik rum. Da muss man also nicht großartig Tabellenwerke oder abstrakte Dinge irgendwie wälzen, sondern man sieht tatsächlich in einer sehr grafischen Benutzeroberfläche, was man im Grunde so tut. Und es gibt tatsächlich eine Gemeinsamkeit zwischen der ABAC und diesem Web-Ding, weil wir auch hier wieder so ganz klare Datensätze brauchen. Wir brauchen einen Klimadatensatz, wir brauchen einen Geländeformdatensatz, wir brauchen einen Landnutzungsdatensatz und wir brauchen einen Bodendatensatz. Also im Grunde die gleichen Kategorien wie bei einer ABAC. Nur wir geben halt andere Daten ein und das sehr viel tiefer und sehr viel genauer. Und das, um es direkt vorwegzustellen, ist der große Nachteil von physikalischen Erosionsmodellen. Damit die gut funktionieren, braucht man eine Tonne an Daten, selbst für kleine Flächen. Und deshalb ist es auch genau die Berechtigung, die Frage direkt vorwegzustellen, warum wir denn immer noch mit dieser veralteten ABAC rumarbeiten. Naja, die ist halt super niedrigschwellig. Also ich kann mit wenig Eingangsdaten große Flächen modellieren und das auch hinreichend genau. Also muss man immer noch so festhalten, die funktioniert ganz gut. Bei WEPP allerdings ist es standardmäßig, die Benutzeroberfläche, ein Hang. Ohne genau zu sagen, wie breit ist der Hang oder so, sondern wir haben einfach erstmal so einen typischen Hang einer bestimmten Länge und einer bestimmten Form. Und ich kann also wirklich in der Benutzeroberfläche einfach, was ich ändern will, anklicken. Also wer sich das Programm herunterladen sollte im Nachgang an die Folge, kann sich einfach WEPP runterladen, mal einfach öffnen Und standardmäßig startet das halt eben mit einem Projekt, was irgendwo in Iowa liegt. Des Moines ist die Standardklimastation, die sie da drin haben. Ein Standardhang, auf dem praktisch Mais erstmal angebaut wird. Das ganze Ding sieht also quasi so aus, dass wir dann erstmal so einen konvex-konkaven Hang drin haben, der aus drei Lagen besteht. Die unterste Lage ist der Boden, die mittlere Lage ist die Hangform und die obere Lage ist das Management. Sind einfach symbolisch übereinander gestapelt. Und wer sich das, wie gesagt, mal ausprobieren will, kann einfach auf jede der Lagen klicken mit einem Rechtsklick und sagen importieren. Also Import wäre der Befehl. Und das Gute ist, dieses Modell hat direkt, wenn man es runterlädt, tausende an Presets aus den USA quasi drin. Das heißt, man kann direkt erstmal in Ruhe gucken, so wie funktioniert das Ding, ohne selber Daten zu erheben. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Importfunktion gehe, beim Boden habe ich einen Riesenkatalog an unterschiedlichen Standardbodentypen, die es in den USA gibt. Könnte ich reinsetzen, dann ist das Ding eingebaut. Und wenn ich es genauer machen will, habe ich nochmal ein kleines Projektfenster, in dem, wenn ich da draufklicke, wirklich ein Bodenaufnahmebogen erscheint. Das heißt, die Daten, die ich da reinfüttere, sind für uns als Bodenkunde eigentlich ja ganz gut fassbar, weil ich wirklich horizontweise, zum Beispiel, um mal das Beispiel zu geben, einfach nur sage, wie tief ist der Horizont? Wie hoch ist der Sandgehalt, der Tongehalt, der Organikgehalt, die Kationaustauschkapazität und der Grobbodenanteil. Mhm. Also das sind die Parameter, die ich reinfüttern muss. Und die Kationaustauschkapazität auch nur deshalb, falls ich sogar berechnen will, wie viel an potenzieller KAK geht mir verloren durch die Erosion. Den könnte ich also auch ignorieren, diesen Parameter. Der ist eher dafür da zu sagen, für Landwirte, was an Produktivität geht denn durch die Erosion verloren. Das ist also noch ein ganz netter Beiwert. Ansonsten kann ich genauso verfahren bei den anderen Layern. Den Hang kann ich auch über einen Rechtsklick importieren, kann ich mir vorgefertigte Hänge nehmen, kann ich selber welche auch anwählen, andere Hangformen, zack, ich sehe es halt auch direkt. Das ist das tatsächlich Schöne. Und das mit Abstand mächtigste ist halt auch hier wieder die Landnutzung, ähnlich wie der C-Faktor in der ABAG, weil die natürlich ganz stark darüber entscheidet, was auf dem Hang passiert. Und da rate ich stark, erstmal mit den Presets zu arbeiten. Weil wer das mal später ausprobiert und einen Doppelklick auf die Landnutzungsdatei macht, die da angezeigt wird, sieht also, dass man komplette Bearbeitungspläne einstellen kann. Das heißt, ich kann ganz partikulär runtergehen und habe praktisch ein Jahr vor mir, so einen Zeitstrahl, und kann jetzt beliebig in einem Jahr sagen, was der Landwirt wann, wie, wo gemacht hat. Mit welchem Gerät ist er darüber gefahren? Wie hat er gepflügt? Hat er überhaupt gepflügt? Mit welcher Tiefe? Wann hat er eingesät? Wann schießen quasi die ersten Sprossen? Wann wurde geerntet? Also wann lag das Feld wieder leer? Das kann ich also bis auf den Tag genau in so einen Bewirtschaftungsplan hier eintragen. Zum Glück gibt es da, wie gesagt, massig Presets, um sich erstmal daran zu bedienen. Ja, und dann kann ich im Grunde sagen, ich suche mir noch eine Klimastation aus, die mir passt. Auch die kann ich selber händisch editieren und kann mal einfach auf das Knöpfchen Run drücken. Kann einstellen, ob das jetzt ein Jahr ist, 10 Jahre oder sonstiges ist. Und ich kriege im Endeffekt einmal grafisch angezeigt, eine Rotfärbung meines Hanges. Je roter, desto mehr Abtrag. Und ich kann mir das Ganze eben auch über eine Schaltfläche, die sich Soil Loss Graph nennt, eben auch nochmal grafisch über den Hangverlauf anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe optisch direkt an so einem Hangprofil, wo wird wie viel abgetragen. Und wo wir das zum Beispiel sehr häufig gerne nutzen, ist auf ganz kleinen Flächen, machen wir das mal öfters mit den Studis, dass wir so sehr genau die Daten aufnehmen. Weil, wie gesagt, das ist das Problem. Großflächig ist das super arbeitsintensiv. Aber was man halt sehr schön hier machen kann, ist halt Szenarien zu bilden. Ich kann nämlich die Hänge, so wie sie da liegen, in beliebig viele Abschnitte unterteilen. Über einen Rechtsklick kann ich einfach sagen Insert Break. Das heißt, ich kann Brüche einbauen, sowohl beim Boden als auch beim Management. Das heißt, ich kann respektieren, dass sich der Boden vielleicht ändert, unterschiedliche Bodentypen. Ich kann aber auch vor allem sagen, dass das Management sich ändert. Und damit kann man zum Beispiel direkt bei Landwirten vorbeigehen und sagen, pass mal auf, du hast hier ein riesiges Abtragsproblem. Das sieht man eventuell schon an Rillen oder Ähnlichem, was sich ergibt. Wir testen jetzt mal, was passiert denn, wenn wir an einer bestimmten Stelle des Hangs einen bestimmt breiten Grünstreifen zum Beispiel einbauen. Also irgendwelches Buschwerk, Hecken oder sonstiges oder einen Waldstreifen. Und kann dann sogar wirklich live sehen, wenn man diese einzelnen Breaks tatsächlich dann ändert, was sich dann entsprechend an der Abtragssituation ändern würde. In unserem Fall, also ich zeige es Christoph gerade mal parallel, habe ich jetzt mal einen kleinen Waldstreifen eingebaut an einem Hang. Der Hang hat ursprünglich ein Sediment Yield rausgehauen, also Sedimentfracht rausgepumpt von knapp 27 Tonnen pro Hektar. Und jetzt haben wir mal einen ganz, ganz kleinen Waldstreifen auf der Mitte des Hangs eingebaut. Und dadurch würden wir dann zum Beispiel zum einen sehen, wo bleibt Material hängen. Das wird dann schön grün eingefärbt. Und wir hätten jetzt unseren Sediment Yield um 6 Tonnen pro Hektar vermindert. Einfach, weil wir jetzt in unserem Modell einen kleinen Grünstreifen zum Beispiel eingebaut haben. Wenn wir sagen, der reicht uns nicht, kann man natürlich überlegen. Andere Position vielleicht. Vielleicht muss der auch länger sein. Das funktioniert ja alles einfach mit einem Drag and Drop. Das heißt, ich kann diesen Bereich einfach verlängern, verkürzen, an eine andere Position setzen, testen es dann quasi nochmal durch, was das Modell im Grunde rausgibt. Und jetzt haben wir es gerade mal so live hier im Hintergrund auf 16 Tonnen pro Hektar gedrückt. Ja, also das ist, eignet sich wunderschön, um einfach auch so ein bisschen prognostisch zu arbeiten, Szenarien zu erstellen und hat halt einfach den großen Vorteil, dass das wirklich physikalisch basiert ist. Das heißt, das basiert jetzt nicht auf irgendwelchen empirischen Kennwerten, die wir uns irgendwie zusammenstoppeln, sondern wirklich auf den echten Messwerten des Bodens und physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und das, wie gesagt, ist so die andere Seite der Erosionsmodellierung. Wenn man sich so fragt, was wäre denn so das beste nächste Erosionsmodell, wäre natürlich der Wunsch, dass man es schafft, mal irgendwie einen Standard auch für ein prozessbasiertes zu setzen. Weil empirisch ist der Standard klargelegt in Deutschland. DIN normiert die ABAC. Wenn man irgendwas macht, dann ist es meistens die ABAC. Aber physikalisch hat sich noch nicht so das Ding wirklich so durchgesetzt. Ne? Und ich werfe jetzt mal einfach in unserer kleinen Runde Web in die Runde, weil Open Source, kostenlos, leicht zu verändern. Es wäre mal schön, wenn ein paar Leute damit einfach ein bisschen was ausprobieren. Also, weil ich so aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ich habe es damals in der DIS verwendet, ich benutze es häufig in der Lehre. Wenn man einmal so mit den Innereien des Programms klargekommen ist, die eigentlich auch ganz gut zu knacken sind, ist das mal so zumindest ein attraktives Beiwerk, wenn man irgendwo in der Erosionsmodellierung arbeitet, zumindest mal so ein niedrigschwelliges physikalisches Erosionsmodell in petto zu haben, weil es halt einfach ein paar Vorteile bietet. Der große Nachteil ist der Datenhunger, muss man ganz klar sagen. Man muss ordentlich was erheben, also das ist wirklich auch wieder eher für einzelne Hänge und Modellregionen vom Datenumfang her, aber der Erkenntnisgewinn daraus ist um ein Vielfaches höher als jetzt eine blanke ABAC-Modellierung. Also wo ich einfach nur sage, ich habe ein Potenzial von, aber mehr weiß ich nicht. Weil letztlich muss ich es dann immer, und das ist so der letzte Punkt, der mir noch am Herzen liegt, validieren. Weil vor einem warne ich ganz klar, weil ich habe es auch selber oft genug ja schon in der Verwendung gehabt, man sieht das leider viel zu oft, dass Leute sagen, okay, das ist ein etabliertes Modell, also füttern wir dir die Daten rein und dann geht's fröhlich ans Publizieren. Und das geht sehr häufig tatsächlich durch, traurigerweise, weil man muss immer sagen, man sollte seinem eigenen Modell misstrauen. Also das, was man benutzt, muss nicht die Wahrheit sein. Ich sollte also zumindest versuchen, irgendeinen Groundproof zu haben. Also wirklich zu sagen, ich war mal draußen und habe mal ungefähr zumindest nachgemessen, ob das plausibel ist. Ne? Also wenn ich Szenarien bilde, klar. Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Das ist ja dieses übliche Hindsight ist 2020. Also rückblickend kann ich immer sagen, so und so ist das gewesen. Klar, bei Szenarien, wenn ich jetzt sage, baut da mal ein Waldgebiet rein, das kann ich natürlich schlecht sagen. So, wir treffen uns in 20 Jahren wieder, dann messen wir mal nach und dann publizieren wir. Das muss natürlich auf Prognosen basieren. Aber für alles, was ich live nachprüfen könnte, kann man tatsächlich sehr gut oder sollte man auch hingehen und sagen, wir messen nochmal im Gelände, zumindest punktuell nach, ob wir in der richtigen Hausnummer sind. Weil das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei etablierten Modellen. Die laden dazu ein, den blind zu vertrauen. Und da habe ich auch schon als Reviewer wildeste Sachen gesehen. Also dass dann Leute, was weiß ich, das Schlimmste, was ich jemals hatte, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich sage ja keine Namen, war irgendein Forscherkollektiv, was allen Ernstes hingegangen ist und wollte eine Erosionsmodellierung auf Basis der Assel machen. Für das Yangtze-Einzugsgebiet auf Basis von 12 Messungen. Ah. Sie waren 12-mal im Gesamtgebiet mal unterwegs und haben gesagt, da haben wir die Bodenart und die Bodenart und die Bodenart, dann füttern wir das in das Modell und klar, das Modell gibt ein Ergebnis raus. Das sagt nicht, hallo, das ist ein bisschen wenig an Datenbasis, das wird auch niemals meckern und sagen, das ist hier unplausibel, sondern das arbeitet halt mit dem, was du ihm gibst. Und gerade das ist so der Punkt. A, sollte der Eingangsdatensatz möglichst gut sein, und normalerweise setzt eine gute Modellierung voraus, dass ich sie irgendwann mal plausibilisiert habe. Das heißt, dass ich ungefähr einordnen kann, dass diese Zahl, die halt völlig kritiklos erstmal ausgespuckt wird von einem Modell, auch irgendwo realistisch ist. Ja, das sollte eigentlich bei einer guten Modellierung, wie gesagt, die Best Practice sein. Dass man also wirklich sagt, wir haben das mal zumindest im Ansatz nachgeprüft, ob das überhaupt stimmen kann oder entsprechend nicht.
Ja, das ist ja auch ein brandaktuelles Thema, ne? Also gerade wenn ich immer irgendwelche Klimaschwurbler sehe, die in sonstigen Sendungen unterwegs sind, das ist ja immer diese Modellkritik, die geäußert wird, ne? Um das jetzt mal auf Klimamodelle hochzubrechen, ne? Aber eben genau das, was du sagst, ne? Eben die Datensätze und auch die Validierung der Modelle mal zu kritisieren. Das könnte man ja machen. Da könnte man ja auch mal ins Detail gehen, ne? Aber dazu reicht es im öffentlichen Diskurs häufig nicht, ne? Also so ist so, ja, die Modellierung kommt da ein Stück weit dann in Verruf wegen dieser Leute, ne?
Ja, wobei, also da muss ich tatsächlich auch nochmal an die Seite springen und Support leisten, weil das natürlich bei prognostischen Modellen schlichtweg nicht möglich ist. Ja. Das ist halt wirklich, du versuchst halt auf einer möglichst validen Basis Prognosen anzustellen. Das ist immer mit der Unsicherheit behaftet, dass du es eben erst im Nachgang überprüfen kannst. Wobei wir sehen ja leider, also wenn man sich alleine so die Klimawandelportale der Länder zum Beispiel anguckt, dass momentan die Entwicklungen sogar schlimmer sind als die schlimmsten RCP-Szenarien im Weltklimabericht. Das heißt, momentan sind wir eher in der Situation, dass in den letzten Jahren also in Sachen Klimawandel sich eine Tendenz eingeschlichen hat, die sogar schlimmer ist als die derzeit schlimmste Szenarienbildung. Und dahingehend kann man zumindest rückblickend sagen, man hat es eher sogar unterprognostiziert. Also wenn wir über den Klimawandel sprechen, der halt häufig Diskurs von Modellen tatsächlich auch ist, kann man eher sagen, dass man eher sogar relativ defensiv war mit der Prognose. Und das ist natürlich immer das Problem. Man muss dann darlegen, die Prognose basiert auf validen Daten. Und wir haben auf Basis der vergangenen Jahre prozessual, also wenn wir prozessual modellieren, ein sehr großes Verständnis dafür, wie die Zahnrädchen funktionieren und welche Übersetzungen die auch haben. Und das ist vor allem das große Problem mit wandelnden Randbedingungen, wie du ja auch schon sagst. Also bei uns jetzt in unserer heutigen Thematik der Folge wäre es zum Beispiel Häufung von Starkregen. Das ist ein Zahnrädchen mit einer gewaltigen Übersetzung, weil wir halt wissen, der Großteil von Bodenabtragsraten im Jahr ist an wenigen Einzelereignissen gekoppelt. Und das ist natürlich auch noch so ein Fass ohne Boden, dass wir noch relativ schlecht wissen, wie entwickelt sich gerade die Niederschlagsverteilung. Also auch das wieder machen wir auch ganz häufig. Hatte ich heute erst in einem Seminar, einem Masterseminar, wo wir halt auch mal einen Klimadatensatz auseinandergebaut haben, wo man tatsächlich auch sehr fein gucken muss, wie ist meine zeitliche Auflösung. Also wenn wir uns ganz viele Stationen in Deutschland angucken und gucken uns den Niederschlag an, sehen wir zum Beispiel dank des Klimawandels in der Jahressumme fast einen Nullschieber. Tut sich praktisch nichts Messbares. Wenn ich aber eine Ebene tiefer gehe, Jahreszeiten mir schon angucke, dann merke ich plötzlich Winter nasser, Sommer trockener. In Summe keine Änderung. Das ist halt das Gemeine.
Ja.
Wenn ich aufs Jahr gucke, denke ich, da passiert nicht viel. Auf die Jahreszeiten bezogen passiert schon mehr. Und wenn ich noch genauer reingucke, zum Beispiel an die Monate, könnte ich ja zum Beispiel einen Monat sehen, wo ich sage, was habt ihr denn? Es hat doch 80 Millimeter geregnet. Ist doch ausreichend Niederschlag. Ja, aber was mache ich, wenn das zum Beispiel wie im Juli 21 hier mit der Ahrflut an zwei Tagen so viel geregnet hat?
Ja.
Mhm. Und die restlichen 29 war es trocken.
Ja.
Also dann gaukelt mir so eine Summe tatsächlich auch vor, dass alles im Lot wäre, wobei es das gar nicht mehr ist, weil es ziemlich aus dem Ruder geraten ist. Und das sind natürlich diese feinen Auflösungen, die braucht ein physikalisches Modell, auch so ein Erosionsmodell, dass ich das halt auch respektieren kann und nicht eben nur mit grobem Scherenschnitt im Grunde arbeite in meinen Daten, sondern auch wirklich diese Zusammenhänge relativ gut darlegen kann. Und das, um nochmal so ein bisschen Werbung auch für Web zu machen, kann ich sogar interessanterweise auch inkorporieren, weil ich innerhalb von Web nicht nur Jahresgänge modellieren kann, sondern sogar Einzelereignisse. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wie wir das häufig validiert haben, weil ein Einzelereignis kann ich sehr gut im Gelände nachprüfen. Das bedeutet, wenn wir also einen Dauerplot hatten, um die Erosion zu messen, was wir dann mal so bei den Fragestellungen häufiger hatten, haben wir uns tatsächlich dann ein bestehendes Starkregenereignis genommen, haben in unseren Messflaschen geguckt, wie viel haben wir denn da jetzt runter erodiert, und haben genau dieses Ereignis mit der entsprechenden Vorfeuchte, den Temperaturen drumherum und der Niederschlagsintensität in Web reingegeben. Und es hat nur dieses Ereignis quasi modelliert. Und somit kann man schon mal zumindest ein bisschen abpassen bei den Extremen. Treffen wir denn ungefähr das, was wir sehen wollen? Also wer da später mal reingucken will, es gibt halt diesen Punkt Run Options. Und in dem kann ich halt einstellen, wie gesagt, mache ich ein eventbasiertes Modellieren oder gehe ich zum Beispiel dann hin in einen Jahresdatensatz. Das kann das Modell tatsächlich machen, was es halt super nützlich macht, gerade auch für die Validierung und für die Modellvalidierung.
Ja, also ich bin auch von Web, um tatsächlich auch meinerseits auf Web zurückzukommen, sehr beeindruckt. Ich habe da auch jetzt richtig Bock drauf, das selbst mal auszuprobieren, muss ich sagen, weil du hast es ja schon gesagt, ne? Also es wirkt von der Bedienung her sehr einfach erstmal, ne? Es ist, glaube ich, ein dankbarer Einstieg, den man dann nehmen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man hat jetzt erstmal hunderte an Presets, um es auszuprobieren. Und es gibt sogar quasi einen Klimastationsfinder, weil diese Klimadatensätze sind halt super hoch aufgelöst. Die brauchen auch eigentlich Werte, die jetzt nicht so üblich sind. Ne? Also wenn man zum Beispiel da reinschaut und sich mal einfach so einen Klimadatensatz eben anguckt, sieht man halt tatsächlich, wenn man mal so eins dieser Standardklimate sich anguckt, dass da sehr, sehr viele Eingangswerte benötigt werden. Sowas zum Beispiel wie die Anzahl an Regentagen pro Monat oder Max- und Min-Temperaturen, mittlere Niederschlagsintensität und so. Also auch Werte, die jetzt nicht jede DVD-Station automatisiert mit erhebt. Aber es gibt tatsächlich sogar ein kleines Hilfsprogramm noch mit dabei, was wird auch sehr schön erklärt auf den Seiten, die wir dann ja auch verlinken werden, was dir hilft, eine Partnerstation in den USA zu finden. Also die haben praktisch den Gesamtwetterdatensatz der USA in offiziellen Stationen eingefüttert. Und du kannst dann quasi einfach einen Wizard losschicken, der sagt, okay, das sind ungefähr deine bekannten Randinformationen. Ich suche dir jetzt mal eine passende US-Station, die dann halt eben alle Daten hinterlegt hat. Klar, musst du dann wieder mit dir selbst im Klaren sein, dass das nicht der genaueste Eingangsdatensatz dann ist. Aber man kommt schon relativ weit damit, indem man einfach mal so eine Zwillingsstation quasi als Dummy sich da entsprechend mit reinlädt. Man hat aber auch kein Problem, also über den DVD, über den offenen Datenbereich, den es da auch gibt, in diesem Climate Data Center, kriegt man eigentlich ausreichend Daten, um so einen Klimadatensatz auch selber zu schreiben für sich selbst. Und dann, wie gesagt, ist das super simpel. Also die Böden gebe ich ein wie in einem Aufnahmebogen. Also das ist vollkommen bekannt für uns. Und selbst die Hang-Editierung, also wie sieht mein Hang aus, das geht ganz simpel über eine grafische Einstellung, wo ich einfach sage, ich habe jetzt so und so viele Punkte hintereinander mit der und der Neigung, kann das sogar zwischen US-englischem und metrischem System wechseln. Die sind also so freundlich und bieten sogar was Metrisches auch an. Und daraus kann ich mir dann quasi einfach meinen Hang bauen. Also ich sage einfach zum Beispiel, mein Hang hat jetzt 40 Meter in unserem Beispiel, was wir gerade sehen, mit 9% Gefälle. Und dann sage ich einfach, ich baue nochmal 50 Meter mit 12% hinten dran. Kann das Ganze dann im Preview mal angucken. Dann zeigt ihr mir quasi den neuen Hang. Könnte wieder einen Hangfuß bauen. So nach 20 Metern machen wir mal einfach mit relativ wenig Steigung und hätten dann quasi, da habe ich einen zu geringen Wert sogar tatsächlich reingegeben, hätten dann quasi eine entsprechende Anpassung meines Hangverlaufes. Der muss summiert werden. Machen wir es mal so, damit wir es auch sauber sehen. So, und hätte dann jetzt quasi hier die Möglichkeit, meinen Hang einfach zu editieren. Dann können wir den jetzt auch mal ein bisschen flacher hier machen. Ja, und dementsprechend baue ich mir den einfach so Schritt für Schritt auf. Das kann ich ganz niedrigschwellig im Gelände messen oder sogar aus dem DGM einfach ablesen mit Hilfe von GIS. Und schon kann ich dann also quasi meinen Modellhang mir dann auch tatsächlich bauen, wie er in Natura dann auch wirklich vorliegt.
Ja, also ich bin auch sehr beeindruckt tatsächlich. Ich hoffe, dass das auch ein Mehrwert ist für die Landwirte zum Beispiel, die uns hören, das wissen wir ja. Oder zum Beispiel für unseren treuen Hörer René Remmt, der auch so in Beratungssachen bodenkundlich unterwegs ist, der freut sich bestimmt auch darüber. Was gibt es denn sonst noch für Alternativen? Also ich weiß, dass es auch so Excel-basierte Beratungsinstrumente gibt, vielleicht für Landwirte, ne, die von irgendwelchen Landesämtern zur Verfügung gestellt werden.
Genau.
Und sonst fällt mir nur noch Erosion 3D ein, der Klassiker. Ne? Das
habe ich jetzt auch genannt, genau.
Ne? Möglicherweise.
Also das übliche Ding, mit dem man dann üblicherweise dann auch arbeiten kann. Und dann gibt's halt sehr, sehr viele kleinere Modellansätze. Ne? Also Erosion 3D, was du gerade genannt hast, das ist ja so auch so einer der Standards, die sich mit rausgearbeitet haben. Damals noch von 2D kommt, dann auf 3D. Aber wie gesagt, so den Standard neben der ABAC, da tut man sich tatsächlich ein bisschen schwer mit.
Ja.
Also die ist nach wie vor noch so das große Ding, wo ich auch sagen würde, hat auch komplett die Berechtigung. Weil wenn ich ein großes Gebiet habe oder halt wirklich sagen will, ich fasse Studien zusammen, so wie wir das in unserem Aufhängerpaper drin haben. Da ist es natürlich praktisch, mit empirischen Beiwerten arbeiten zu können, weil ich nicht den Anspruch haben kann und den wird es auch nie jemals jemand erfüllen, zum Beispiel Gesamtdeutschland mit der Webmodellierung zu überziehen. Hm. Das ginge theoretisch. Es gibt tatsächlich auch noch eine Schnittstelle für ArcGIS, die sich dann GeoWeb nennt. Die funktioniert auch wunderschön. Also wenn ich diese Eingangsdatensätze als Raster vorliegen habe, für die Leute, die also so ein bisschen GIS-affin sind, kann ich damit auch prozessbasiert im Raum modellieren, was super mächtig ist tatsächlich. Aber man muss sich halt überlegen, wie viel Arbeit man hat, um wirklich dann den Zustand zu repräsentieren. Man könnte sich jetzt natürlich das Leben einfach machen und sagen, okay, ich nehme einfach eine BÜK 200, also eine Bodenübersichtskarte, ziehe mir da ein paar Werte raus, fütter damit die Bodendatenbank. Aber ich weiß ja schon, auch die BÜK ist generalisiert. Ja, und es ist so brutal heterogen. Also deshalb ist ja Bodenkunde so spannend, weil wir alle 2 Meter was Neues sehen. Und dann muss man wirklich diese Abwägung machen. Taugt dann ein prozessbasiertes Modell? Weil warum soll ich mir den Aufwand machen, mit generalisierten Daten zu arbeiten und ein prozessbasiertes Modell zu füllen? Da kann ich gleich ein empirisches Modell nehmen, was genauso generalisiert ist, aber weniger datenhungrig. Das heißt, ich glaube, beide werden stets noch nebeneinander her funktionieren und auch ihre Berechtigung haben. Weil, wie gesagt, physikalisch genau die Werte zu erheben, Ding der Unmöglichkeit. Alleine was entsprechend Arbeitskraft angeht, Finanzierung angeht, das wäre ein Loch ohne Boden, würde ich zu sagen, flächendeckend physikalisch zu arbeiten. Und da wiederum hat natürlich so eine Arbeit ihre Berechtigung, die dann einfach sagt, okay, ich biete euch die leichten Lösungen für die Übersichtskarten an. Also dafür ist es dann halt auch genau gemacht von der Auflösung her.
Ja, also aber für den Einzelhang, wie gesagt, Web sicherlich gut geeignet. Ne? Und
ja, oder wie du sagst, halt maßnahmenbezogen.
Ja.
Dass du wirklich als Landwirt hingehen kannst und sagen kannst, ich spiel mal rum.
Ja.
Also momentan sehe ich vielleicht ein Problem. Ich sehe irgendeinen Abtragsverlust auf meinem Acker. Was passiert denn, wenn ich an einer bestimmten Stelle irgendwie einen Landnutzungswechsel einbaue? Ne? Also einfach nur mal sagen, wie oder auch durchaus mal durchmodellieren, wie breit müsste denn der Streifen sein? Weil, so ehrlich muss man sein, jede Erosionsschutzmaßnahme, da geht mir Fläche verloren. Ne? Also letztlich Ertrag verloren. Und sowas kann natürlich ein sehr schönes Tool sein, um zu gucken, wie kriege ich den größten gemeinsamen Nenner hin? Zwischen ja. Erosionsschutz und Flächenverbrauch durch den Erosionsschutz. Weil da muss man Realist sein. Ein Landwirt kann nicht hundertprozentig bodenschonend arbeiten. Es ist immer unsere Bewirtschaftungsweise darauf angelegt, dass zumindest was umverlagert wird. Ja, also nicht unbedingt verloren geht, aber auf dem Acker ist ständig Bewegung. Das ist einfach durch den Ackerbau bedingt. Selbst mit Zwischensaaten ist da ein bisschen was immer in Bewegung. Aber man kann durchaus mal so überlegen, man misst sich so sein Problemfeld ein und dann kann man ganz gemütlich beim Käffchen mal so einen Gehölzstreifen hin und her schieben und mal einfach gucken, wie breit müsste der denn sein? So ungefähr, um halt entsprechend zu sagen, ich fange mal so den anfallenden Sedimenttransport so ein Stück weit in den Bereich dann auf.
Ja, also wirklich eine schöne Sache, Julian, und war mir auch neu, ist mir vorher noch nie begegnet. Ich staune auch sehr, das habe ich, glaube ich, gar nicht beschrieben, aber das war so ein Gedanke, die Oberfläche oder dieser Hang, den man hier bearbeitet, sieht so ein bisschen aus wie so Haribo Colorado. Ne? Da gibt es doch diese Lakritz-Geschichteten. Ne? So müsste nur halt eine ganz lange Lakritzstange und entsprechend geformt, je nachdem, wie man den Hang sich eingestellt hat. Ja, und die einzelnen Lagen sind eben die einzelnen Kriterien, die du ja angesprochen hast, ne, die man dann separat bearbeiten kann. Ja. Und das, also einfacher geht's ja fast gar nicht, ja.
Wie gesagt, also alleine um mal drin rumzuspielen und solche Breaks einzufügen. Also der Hang natürlich, den legt man einmal fest, aber die Landnutzung und der Boden, Rechtsklick drauf, Insert Break und das direkt innerhalb der Grafik.
Ja.
Und dann kann ich über die Import-Funktion dann wieder an einer anderen Hangstelle wieder zum Beispiel einen anderen Boden einfügen.
Ja.
Der wieder andere Eigenschaften hat. Und ich meine momentan, das kann jetzt sein durch die neue Version, dass sie es erhöht haben. Ich glaube, 10 oder 12 Breaks war das in der Größenordnung sind erlaubt.
Ja.
Das ist halt für einen Hang von vielleicht 100 Metern oder so, ist es absolut ausreichend an Heterogenität, was ich einbauen kann.
Ja, denke ich auch. Nee, also super, Julian, das genieße ich ja auch, dass wir hier uns gegenseitig auch immer mal so ein bisschen den Horizont erweitern und uns gegenseitig neue Sachen vorstellen. Das hast du bei mir jetzt definitiv geschafft und mein Mauszeiger ist schon auf dem Link sozusagen, ich werde mir das auch ziehen. Und dich dann jetzt in den kommenden Wochen immer nerven. Wie stelle ich denn das ein und wo muss ich denn da klicken? Ne? Also weißt du Bescheid. Nee, also danke, Julian, wie immer für diese tolle Folge. Das bereichert sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer. Und wir bedanken uns in dieser Folge auch beim Philipp, der uns jüngst mal wieder Geld in den Hut geworfen hat. Das habe ich mir jetzt mal ein bisschen vorgenommen, dass wir uns auch mal live sozusagen wöchentlich bedanken bei denen, die uns in der Zwischenzeit einfach auch was haben zukommen lassen. Das ist ja auch was wert und hilft uns hier jetzt gerade wieder Technik anzuschaffen. Also will da noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt immer auch mal ein bisschen Veränderungen in der Belegschaft und das bedeutet auch manchmal, dass neue Leute dazukommen werden. Und die brauchen natürlich auch entsprechendes Equipment. Und das macht ihr damit möglich. Also an der Stelle vielen Dank für Philipp. Und ich hatte ja in einer der vergangenen Folgen auch schon alle Spenderinnen und Spender des gesamten Jahres mal aufgezählt. Auch denen sei an der Stelle nochmal ganz herzlich gedankt. Ja, und wenn ihr darüber hinaus die Gelegenheit nutzen wollt, mit uns mal zu interagieren, uns Hinweise zu geben, wie unser Hörer Thomas aus Pirna jetzt, oder auch Anmerkungen habt, Fragen habt oder vielleicht auch Ideen für neue Folgen, dann ist info@zollcast.de die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Und darüber hinaus sind wir in zahlreichen sozialen Medien vertreten. Das findet ihr auch in der Übersicht sozusagen in den Shownotes unter dieser Folge. Und Julian, ich würde mal sagen, wir erodieren jetzt langsam in Richtung Haya. Es ist schon spät geworden, der Tag war lang, ne? Und verabschieden uns einfach an dieser Stelle ganz herzlich bei euch und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Macht's gut.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.